entdecken. Auf See kämpft sie gegen den Tod. Zu Hause erträgt sie den Alltag nicht mehr. Sandra Hamami hat im Mittelmeer hunderte Flüchtlinge aus Schlauchbooten gezogen. Zurück in Gießen fragt sich die Uni-Dozentin, wie kann ich Hausarbeiten korrigieren, wenn dort Kinder ertrinken? Von Christina Ludwig. Die Zeitausgabe 3 vom 12. Januar 2017. Während Sandra Hamami mit einem Messer das Schnitzel auf ihrem Teller zerteilt, erzählt sie von den Leichen. Wenn sie im Wasser sind, gehen die relativ schnell unter, sagt sie. Man müsse sich dann etwas überlegen, um sie zu bergen, gerade wenn viele Körper im Meer schwimmen. Wir haben denen Rettungswesten an die Hände und Arme gebunden. Es ist Mittagspause in der Mensa der Universität Gießen, ein Montag und Sandra Hamamis 45. Geburtstag. Sie blickt ihren Kollegen an, der ihr im grauen Kapuzenpulli gegenüber sitzt. Er sagt, es ist schwer, von so einem Thema zu einem normalen zu wechseln. Von den Toten im Mittelmeer in Säcke verschnürt und auf ein Schiff geladen, zu seinem Urlaub in Florida. Dann lehnt er sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkt die Arme. Auf dem Tablett neben ihm eine Schüssel mit Quarkspeise. Sandra Hamami und ihr Kollege sitzen jeden Tag an diesem Tisch zwischen Geschirrabgabe und Fensterfront. Jeder trägt ein Tablett, jeder zahlt mit Chipkarte. So ist das seit Jahren. Aber es hat sich etwas verändert. Hamami, die am Institut für Geschichte und Kultur als Studienberaterin arbeitet, hat Schatten unter den Augen. Sie sieht müde aus. Es sind 1,5 Jahre vergangen, seit Sandra Hamami die Seite von Sea-Watch auf Facebook entdeckte und eine E-Mail schrieb. Die private Hilfsorganisation hatte einen ausrangierten Fischkutter gekauft, um das Mittelmeer nach Schlauchbooten abzusuchen und so Menschen auf der Flucht vor dem Tod zu bewahren. Hamami wollte die Seenotretter unterstützen. Sie könne einen Sprinter mit Material nach Italien fahren, bot sie an. Sie nahm 14 Tage Urlaub und fuhr. Erst viele Wochen später kehrte sie zurück. Sandra Hamamis Leben ist seitdem zu einem anderen geworden. Jeden freien Tag im vergangenen Jahr hat sie an der Grenze Europas verbracht. Sie half an den Küsten und auf dem Mittelmeer, kurz vor Libyen. Sie zog hunderte Menschen aus Schlauchbooten und musste anderen beim Ertrinken zusehen. Sie tröstete Frauen, die ihr Baby verloren hatten, und Kinder, die ihre Mutter vermissten. Sie warb um neue Helfer für die Organisation. 8-mal war sie als Rettungsschwimmerin auf einem Hilfsschiff unterwegs. Sie kann nicht aufhören zu helfen. Wie hältst du das nur aus? Das fragen sie die Leute in Gießen. Sie fragt sich, wie haltet ihr euer Leben aus? Im Mittelmeer, wo Militärschiffe und bewaffnete Küstenwachen nach Schleusern fahnden, wo Drohnen und Helikopter kreisen, starben dieses Jahr mehr als 4.600 Menschen, die versuchten, Italien mit einem Schlauchboot zu erreichen. Wie kann man am Schreibtisch sitzen und Hausarbeiten von Studenten bewerten, wenn dort Kinder im Meer versinken? Wie kann man so vor sich hinleben, wenn dort Tausende sterben? Das sind die Fragen, die Hamami sich stellt. Hamami gehört zu einer neuen Helferszene, einer Gruppe von Leuten, die sich auf immer neue Helferjobs bewirbt. Ihr Stützpunkt ist Malta, weil dort ein Großteil der Rettungsschiffe im Hafen liegt. Vielen Helfern fällt es inzwischen schwer, in ihr altes Leben zurückzukehren. Nach dem Mittagessen in einem Seminarraum. 4 junge Frauen stehen an der Tafel, neben ihnen an der Wand leuchten Sätze aus ihrem Vortrag. PowerPoint. Hamami reibt ihre Stirn. Sie sitzt auf dem Stuhl neben dem Projektor, die Beine überschlagen. Ein weißes Blatt Papier liegt vor ihr auf dem Tisch. Während die Referentinnen sprechen, schaut sie in den Raum. Still sitzen die Studenten hinter ihren Pressholztischen, die Ellenbogen abgestützt, die Blicke matt. Die 4 jungen Frauen sind angehende Grundschullehrerinnen. Politische Fragen, erklärt eine von ihnen, stellten sich die Schüler von ganz allein. Kaufe ich Bio oder Fairtrade? Wer kümmert sich um meine Oma? Sandra Hamami unterbricht. Was wollen wir denn mit politischer Bildung? Fragt sie. Sie wartet nicht auf eine Antwort. Kindern begreifbar machen, sagt sie gleich selbst, dass sie immer etwas ändern können. Alles ist heute ein Politikum. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Staat und Gesellschaft. Nichts von dem, was auf diesem Kontinent geschehe, könne seinen Bürgern egal sein. Hamami spricht schnell und laut, die Studenten schreiben mit. Später, als sie endlich ihre Sachen packen, legt Sandra Hamami ihre Schläfe auf die Tischplatte. »Ich bin so verballert«, flüstert sie. Am Abend zuvor war sie erst um 10:30 am Frankfurter Flughafen gelandet. Hamami war wieder einmal auf Malta. Sie hat viel zu tun bei Sea-Watch. Sie hat die Aufgaben förmlich gesammelt. Flüge buchen für die Helfer, Wäsche falten im maltesischen Mietshaus, eine erschöpfte Bootscrew in einen Schlafsaal einquartieren und das Rettungsschiff gleich für eine neue Mannschaft herrichten. Solche Sachen. Alles dient einem Ziel. Leben retten auf See. Wenn sie nach einem dieser langen, aufreibenden Tage mit einem motorisierten Schlauchboot im Hafenbecken von Malta anlegt, kann sie nicht einfach ins Bett gehen. Sie klettert dann zwischen verlassenen Stahlkähnen auf einen Steg und wandert durch Schlamm und Gras zu einer Hafenkneipe. Dort kauft sie Bier und trinkt es mit den anderen Helfern von den vielen privaten Rettungsschiffen, die vor der libyschen Küste kreuzen. Hamami spricht von einer zivilen Flotte. Zivilisten im Krieg auf dem Meer. Ursprünglich kamen sie, um Menschen auf der Flucht zu helfen, doch mittlerweile sind viele von ihnen auch auf der Flucht. Für Sandra Hamami ist ihr Leben als Seenotretterin der Ausbruch aus ihrem Leben in Gießen, das ihr nun so leer erscheint, obwohl sie so lange dafür kämpfen musste. Vor mehr als 20 Jahren kam Hamami, deren Eltern aus Ägypten stammen, als Studentin in die Stadt, um Politikwissenschaft zu studieren. Wenig später, sie war 25, wurde sie schwanger. Ihr Sohn saß auf ihrem Schoß, als sie ihre Magisterarbeit schrieb. Hamami wurde Dozentin, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Meist dauerten die Verträge nur wenige Monate, die Stellen waren befristet. Als sie 2009 ihren ersten festen Arbeitsvertrag unterschrieb, fiel eine Last von ihr, da war ihr Sohn 11 Jahre alt. Sie nahm einen Kredit auf und kaufte ein Einfamilienhaus im Gießener Univiertel. Heute parkt ihr Volvo neben dem Vorgartenzaun, die Schranktüren der Einbauküche spiegeln schwarz, die samtenen Vorhänge sind lila wie das Sofa. Lilafarbene Blumenvasen, lilafarbene Aktenordner, Stühle aus Glas. Zwei dunkle Katzen schleichen durch eine Klappe herein. In Hamamis Wohnzimmer sind alle Farben in Harmonie. Bloß über den Müsli-Dosen an einer Pinnwand hängen neuerdings zwei leuchtend orangefarbene Stofffetzen. Hamami hat sie aus Rettungswesten ausgeschnitten. Eine gehörte einem 4-jährigen Jungen. Mein erster Toter, sagt sie. Der Junge starb vor der Küste der griechischen Insel Lesbos im Januar 2016. Es war Hamamis allererster Einsatztag. Als die Flüchtlinge das Schlauchboot verlassen hatten, fand Hamami den kleinen Körper am Boden in einer Brühe aus Meerwasser, Benzin und Exkrementen. Er sei seit mindestens einer Stunde tot gewesen, sagte eine Ärztin zu ihr. Sie hätte ihn nicht retten können. Ob ihr die Frau die Wahrheit sagte oder sie nur beruhigen wollte, Hamami weiß es bis heute nicht. Danach gab es Streit. Sie solle sich erholen, zurück nach Deutschland fliegen, verlangte der Gründer der Organisation. Hamami schrie ihn an, wenn ihr mich jetzt nach Hause schickt, seht ihr mich nie wieder. Sie wollte nicht, dass das Bild des toten Jungen das Letzte ist, das sie von ihrem Einsatz mitnimmt. Sie blieb, bis heute, in ihrem Kopf. Stapeln sich die Bilder. Die Geretteten, die sie in die Arme schließen, die Kleidung feucht vom Meer. Die Toten, die im Wasser pendeln, während zwischen ihnen Meeresschildkröten gleiten. Die Sterbenden, deren Hände gegen das Fensterglas drücken in einem Holzboot. Hamami hat in ihre Gesichter gesehen, sie konnte nur zusehen, wie das Boot unterging. »Wie war's?«, fragt die Nachbarin jedes Mal, wenn Hamami von einer ihrer Reisen zurückkehrt. Hamami kann es ihr nicht sagen. Das Leben in Hessen ist zu einer Kulisse geworden, in der sie Alltag spielt. Mit den Pfandflaschen auf dem Beifahrersitz in den Supermarkt. Mit der Kaffeetasse über den Institutsflur und dann ins Büro der Sekretärin, die sagt, Du bist immer woanders und bei dir am allerwenigsten. Nach ihrer ersten Reise ans Meer hatte Hamami ihren Freunden noch Fotos gezeigt. Jetzt schickt sie die Bilder per Facebook nach Malta, Berlin oder Hamburg zu ihren neuen Freunden. Unter Rettern braucht es nicht viele Worte, sie verstehen Hamami auch so. Es ist unmöglich, den Leuten hier dieses Gefühl zu vermitteln, sagt sie. Der Sonnenaufgang auf dem Meer, elektronische Musik an Deck, die Schüsse der libyschen Milizen und den Gießen, die Sorgen der anderen, ihre Beziehungsprobleme und Karriereoptionen, all das, woraus früher auch Hamamis Leben einmal bestand, es wirkt auf einmal zu klein. In ihrem Büro spielt Hamamis Handy einen leisen Glockenton. 4 neue Nachrichten aus der Sea-Watch-Mannschaft. Die Backbordtoilette steht unter Wasser, der Webseite fehlen Kinderfotos, ein Helfer sucht einen Rechtsanwalt, die Türkei schickt wieder Syrer nach Griechenland. Mein Köfferchen ist gepackt, tippt Hamami. Später telefoniert sie mit einem anderen Freiwilligen. Wie ist es mit der Krankmeldung gelaufen? Fragt sie. Ich fände es super, den Einsatz mit dir zu machen. Selbst wenn sie nicht auf Malta ist, ist das Mittelmeer sehr nah. Die Erlebnisse, die Bilder im Kopf, sie sind immer da. Ein Tag im Sommer. Die Sonne heizt schon die Kabine auf, als Sandra Hamami erwacht. Das Schaukeln des Schiffs hat einen Rhythmus bekommen. Sie weiß, was die Geschwindigkeit bedeutet. Einsatz. Hamami zieht Turnschuhe an, Shorts, sie bindet sich ein Tuch in ihr Haar und setzt eine Sonnenbrille auf. Es sollen Menschen im Wasser sein, sagt der Kapitän. Die Sanitäter legen Westen an, nur die Sanitäter, sagt der Einsatzleiter diesmal. Hamami sagt, gerade jetzt muss ein Rettungsschwimmer mit. Eine Schwimmerin wie sie. Hamami beobachtet die anderen, wie sie zum Schnellboot hinabklettern, den Motor starten, davonpreschen. Sie schüttelt den Kopf. Nach einer Weile hat sie sich gefangen und stellt sich an die Reling. Wenn gleich Flüchtlinge auf das Schiff gehoben werden, will sie die Erste sein, die ihre Hand nimmt. Auf der Brücke spricht der Kapitän in kurzen Hosen und Poloshirt Kommandos in ein Funkgerät. Wenn er nach Hamburg zurückkehrt, wird er Zitronen- und Minzöl in Kakaomasse rühren. Eigentlich ist er Schokolatier. Der Head of Mission steigt in schweren Arbeitsschuhen die Stahltreppe zum Achterdeck herab. An Bord hat er die Führungsposition. In Amsterdam hat er einen Schlüsseldienst. Hamami steht an der Reling, starrt aufs Meer und wartet. Rund 10 Hilfsschiffe aus Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich befahren mittlerweile regelmäßig das Mittelmeer. Für Organisationen wie Sea-Watch, Jugend rettet oder CI. Auf dieses Rettungsnetz verlässt sich die Seenotleitstelle in Rom genauso wie die libyschen Schleuser. Weil die Helfer die Flüchtlinge schon auflösen werden, schicken die Fluchtunternehmer ihre Kundschaft in immer klapprigeren Gefährten auf See. Ein Dilemma. Sandra Hamami ist trotzdem sicher. Wenn die Retter aus Europa nicht dort wären, müssten noch mehr Menschen sterben. Die jungen Männer, die Hamami an jenem Sommertag nach langem Warten an Deck zieht, sind spindeldürr, die Köpfe riesengroß, die Rücken und Bäuche von der Folter in Libyen vernarbt, die Füße und Hände angeschwollen und infiziert. Konzentrationslager, denkt Hamami. Die Männer erzählen ihr, seit 4 Tagen hätten sie nichts gegessen, noch am Strand hätten die Schlepper Mitreisende erschossen. Der Kapitän sendet einen Hilferuf an ein italienisches Militärschiff und nach einiger Zeit fahren Soldaten heran. Für 51 Männer bringen sie 3 Packungen Salzcracker, 12 kleine Flaschen Wasser und einen Karton Aprikosenmarmelade in löffelgroßen Frühstücksportionen. Für Hamami ist das bis heute schwer zu begreifen. Sie hat diese Männer jetzt wieder vor Augen. Sie fragt sich, ob sie nicht mehr tun müsste. Sea-Watch versucht seinen Rettern Pausen zu verordnen, sie sollen zwischen ihren Einsätzen an Land zurückkehren und alles verarbeiten. Doch ob sie diese Pausen auf dem nächsten Rettungsschiff verbringen, bekommen die Organisatoren im Zweifel gar nicht mit. Im November 2016 bucht Sea-Watch das erste Mal 2 Psychologen für ein Gruppengespräch mit Helfern in Berlin. Den Tod zu sehen, kann ein Trauma auslösen, lernen die Teilnehmer. Es sei eine normale Reaktion, wenn es danach schwerfalle, in den Alltag zurückzufinden. Hamami kann am Gespräch nicht teilnehmen. Sie ist auf Malta. Leben retten. Und ein bisschen vielleicht auch sich selbst. Wenn ich überlege, was mir gerade nicht scheißegal ist, sagt sie, ist das mein Sohn. Er ist mittlerweile 19 Jahre alt und will bald ausziehen. Dann wird Sandra Hamami einen Grund weniger haben, in Gießen zu bleiben.